Hallo, liebe Zuhörenden, willkommen bei der, nein, ihr seid nicht auf einem Nena-Konzert, 99. Folge der KulturpessimistInnen. Ich begrüße zu meiner linken Seite die Kriegsministerin, lass mir das mit den Nena-Anspielungen.
Bitte nicht.
Meine liebe Co-Moderatorin, die Becky.
Servus, Haselnuss.
Und am anderen Ende der Leitung ist auch wieder der Erik dabei.
Moin. Ja, die 99. Folge. Ja, ihr Lieben, ist das was?
Das ist was. Sehr schön.
Und du bist Christopher.
Und ich bin gespannt wie ein aufgeblasener Luftballon am Horizont, denn...
Du wolltest aufhören mit den Nena-Anspielungen.
Aber ich kann das einfach nicht sein lassen, denn wir haben heute die 99. Folge und ihr wisst, was das bedeutet. Die nächste Folge wird was ganz Besonderes sein. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir doch erstmal mit dieser Folge an und...
Diese Folge ist dann übrigens die letzte Folge mit einer zweistelligen Folgennummer.
Ja, ich wollte sagen, diese Folge ist die letzte Folge, wo ich mit dabei bin. So jetzt Surprise.
Wehe. So, lass uns schnell weitermachen, bevor er sowas sagen kann.
Ja, dann ist jetzt dein Part gekommen.
Nämlich?
Feedbacki.
Ach, die Feedbacki. Ach ja, Mensch. Wir können quasi weitermachen mit den Anspielungen.
Aha.
Denn letztes Mal haben wir ja über Night of the Seven Kingdoms gesprochen.
Der Heckenritter.
Über den Heckenritter.
Der Knecht der sieben Königslande.
Und es gab nicht so viel inhaltliches Feedback, aber auf eine Sache seid ihr irgendwie alle angesprungen. Wir haben doch irgendwann so eine scherzhafte Kriegserklärung gemacht mit welcher Podcast jetzt unter uns in eurem Podcatcher ist, mit dem haben wir jetzt Krieg.
Ah, du bist ja die Kriegsministerin.
Und da ich als Kriegsministerin, I hate it, aber ich nehme das jetzt einfach mal so an.
Wo ist die feste
Feier, habe einige Kriege wahrgenommen, die wir jetzt angeblich führen, unter anderem gegen die Wochendämmerung. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass wir das natürlich ironisch gemeint haben und hier mit niemandem dieser Podcast Krieg haben, sondern wir uns natürlich über jeden Podcast in eurem Podcatcher freuen.
Ich nehme weiterhin Friedenserklärungen entgegen.
Meine Lieblingskriegsansage kam vom Teddy Stefan, der uns seinen Podcatcher gezeigt hat, wo als nächstes der Max Snyder mit Misora war.
Ja.
Wo wir ja auch letzte Folge schon eine Ansage an den Max Snyder noch hatten.
Ja, also ab jetzt keine Kriege mehr. Ich finde, darauf könnten wir uns einigen.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Ja.
Nur Regenbögen im Himmel und Frieden.
Das ist ja eine schöne Überleitung.
Nicht wahr?
Denn wir reden heute über einen Animationsfilm, wer hätte es gedacht, bei den KulturpessimistInnen.
Ein Science-Fiction-Film, wer hätte es gedacht, bei den KulturpessimistInnen.
Und ein Film aus Frankreich. Nee, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Oder hatten wir schon mal einen Film aus Frankreich als Thema?
Boah. Mir würde keiner einfallen auf die Schnelle.
Ja, aber auch die Franzosen können Filme machen, wer hätte es gedacht. Wir sprechen heute über den 2025 erschienenen Animationsfilm Arco. Ein Film von einem Regisseur, der zugleich auch Comiczeichner oder generell Zeichner ist. Achtung, ich spreche Französisch. Hugo Bienvenu.
Bienvenu.
Bienvenu. Wie ich immer gerne sage, Hugo Grüß Gott. Das ist tatsächlich sein Erstlingswerk. Er ist sonst tatsächlich Comiczeichner und das war wohl der Person hier wichtig zu erwähnen. Er hat den gleichen Jahrgang wie Becky.
Genau, er ist Jahrgang 87. Also er ist genauso alt wie ich sozusagen.
Und er hat den Film zusammen gemacht mit, Achtung, jetzt kommt wieder ein französischer Name, Félix de Givry.
Ja.
Und zwar zusammen, also während der Covid-19-Pandemie haben die angefangen, nicht wirklich ein Drehbuch zu schreiben, wie ich jetzt hier gesehen habe, sondern Hugo Bienvenu hat angefangen, einfach Bilder zu zeichnen und wie so eine Art Storyboard zu entwickeln. Und sie haben dann diesen ganzen Film, und ich glaube, das merkt man auch sehr deutlich, mehr aus der visuellen Ebene heraus entwickelt. Und haben sich mehr darauf fokussiert, quasi sehr viel visuell in diesen Film reinzupacken. Die Geschichte ist aber auch, wie ich finde, ganz gut. Es geht um den namensgebenden Arco. Der lebt mit seiner Familie in einem, ich hatte beim Schauen gedacht, es ist ein bisschen Wolkenkuckucksheim, ne? Also so echtes Wolkenkuckucksheim. Das sind so große Plattformen, so, die so in die Wolken reinragen und wir befinden uns weit in der Zukunft. Die Eltern fliegen quasi durch die Gegend mit so einem ja, regenbogenartigen Cape, was auch so ein bisschen wie so ein Clownskostüm mit so einer Rosette erinnert, ne? Oder was ist das? Ist das schon eine Fimose? Also das Kleidungsstück Fimose. und der junge Arco ist ein bisschen enttäuscht, weil er halt nicht mitfliegen darf, weil er noch zu jung ist. Und nachts schleicht er sich dann raus, klaut sich eines dieser Regenbogenumhänge und ein Sims Zufriedenheitsindikator, so einen kleinen grünen, smaragdgrünen Diamanten, der auch notwendig ist, um das Ganze zu fliegen. Und wie wir dann feststellen, ist das nicht nur ein Flugumhang, sondern auch ein Zeitreiseumhang, denn er reist aus Versehen zurück in die Vergangenheit, was aber trotzdem für uns noch eine Art nahe Zukunft darstellt.
Also ich würde sagen, wir sprechen ab jetzt immer von der nahen Zukunft und der fernen Zukunft, um die beiden Zeitebenen zu unterscheiden.
Und dort ist es weniger, sag ich mal, Wolkenkuckucksheim-mäßig, sondern na, die Leute leben noch in relativ normalen Häusern. Wir lernen die junge Iris und ihren Babybruder kennen. Sie lebt mehr oder weniger allein zu Hause. Die Eltern sind wegen der Arbeit verreist, aber sie wird betreut von einem Roboter, der ja so alle mütterlichen und väterlichen Aufgaben übernimmt, auch schon sehr advanced ist, und sie findet den abgestürzten Arco im Wald und es entspinnt sich so eine Geschichte, wo sie ihn aufpäppeln muss, er und sie dann später beide versuchen, zurück nach Hause zu kommen und werden aber gleichzeitig gejagt von einer Gruppe von Leuten, die sehr versessen auf diese Art von Technologie sind. Stewie, Dougie und Frankie, die man sich so ein bisschen vorstellen kann. Also ich habe gesagt, die Olsenbande mit schnellen Brillen. Das war auch schon das Stichwort Panzerknacker im Raum. Oder Film heißen sie, glaube ich, einfach The Three Stooges. Also die drei Handlanger. Und genau, der Roboter heißt Mickey, glaube ich. Ne? Das ist tatsächlich auch spannenderweise, die Stimme ist ein Mix aus den Sprechern der Eltern. Also der Roboter soll auch ganz deutlich Vater- und Mutteraufgaben übernehmen. Und von den Sprechern gibt es auch ein paar bekannte Namen. Also der Vater wird gesprochen von Mark Ruffalo im Englischen, die Mutter von Natalie Portman.
Die auch Produzentin des Films ist.
Das wusste ich gar nicht. Spannend. Und die Three Stooges werden gesprochen von Andy Samberg, Will Ferrell und jemandem, den ich nicht kannte, Flea. Ich vermute mal sein Künstlername. Und es geht darum, wie die nahe Zukunft von Iris gebeutelt ist von der fortschreitenden Naturkatastrophe. Es geht um Waldbrände, um Umweltverschmutzung und ja, so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit dieser nahen Zukunft. Und gleichzeitig die Hoffnung in diese, von Arco vor allem, in diese ferne Zukunft und so zu seiner Familie zurückzukehren. Und es entspinnt sich so eine wilde Abenteuergeschichte, ob sie das schaffen oder nicht schaffen.
Flea ist übrigens der Bassist der Red Hot Chili Peppers.
Auch interessant. Spannende Besetzung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wilde Besetzung.
Dann würde ich sagen, wir kommen zur Einstiegsfrage. Ich fange mal mit Erik an. Erik, was ist dein Eindruck, was ist dein erstes Statement zu diesem Film?
Ja, mir hat er sehr gut gefallen. War ja auch einer der, ich nenne es jetzt mal Oscar-Hall-Filme, also die nominiert waren, aber ja, leider glaube ich nicht den Oscar für bester Animationsfilm gewonnen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat den nochmal gewonnen?
Gewonnen hat dieses Jahr K-Pop Demon Hunters, oder?
Würde ich behaupten, ja.
Stimmt. Wahrscheinlich, ja. Ich habe es ja wieder nicht geguckt dieses Jahr. Aber wäre auch ein guter Contender gewesen zum Gewinn auf alle Fälle, würde ich schon mal sagen.
Lustiger Funfact, wo ich es gerade sehe, K-Pop Demon Hunters ist der erste Nicht-Pixar-Disney-Film, Animationsfilm, der zwei Oscars gewonnen hat, weil sie ja auch für Golden in dem Jahr gewonnen haben.
Ja. Aber Arco, genau, Arco war nominiert in der Animationsfilmkategorie und hat dort verloren. Aber dadurch ist man so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden.
Ja, ist ja auch mal wieder so ein Film in so einem Stil, wo man fast schon sagen muss, solche Filme werden ja halt gar nicht mehr gemacht. Also so dieser 2D-Zeichenstil, und der, glaube ich, auch wirklich gezeichnet ist und eben nicht bloß 3D-CGI-Figuren mit Cell-Shading, was ja auch oft gemacht wird. Und ja, generell, mir hat die Welt sehr gut gefallen, die da gezeigt wird. Also in beiden Ebenen irgendwie. Also in beiden Zeitebenen, die nahe und die ferne Zukunft, diese Architektur in der fernen Zukunft, die da gezeigt wird mit diesen hochragenden Häusern, die durch die Wolken gehen und so ein bisschen sehr stilisiert an Bäume und Blätter angelehnt sind. Und ja, ich finde auch schön, dass man vieles einfach nur gezeigt bekommt, ohne dass es erklärt wird, zum Beispiel in der fernen Zukunft, wie die Leute da so leben. Dass sie zum Beispiel nicht mehr im Bett schlafen, sondern in so einem Antigravitationsfeld, wo die dann einfach so in der Luft schweben.
Ist gut für den Rücken.
Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, das wäre so mein Einstiegsstatement.
Ja, Becky, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe den Film ja vorgeschlagen hier in unserer Runde. Ich bin ja die immer alle Oscar-nominierten Filme schaut. Und wir haben den ja dann, also da habe ich gleich gesagt, Christopher, den musst du mitgucken, weil der ist bestimmt was für dich. Und als wir ihn dann geguckt hatten, dachte ich, oh, und der ist auch was für Erik. Weil Erik ja oft Probleme damit hat, wenn wir in diesen Zeiten Filme haben, die zu pessimistisch auf die Zukunft schauen. Und da fand ich, dass dieser Film wirklich ein geniales Konzept gewählt hat mit der nahen und der fernen Zukunft, sodass wir Problematisches skizzieren können, ohne uns die Hoffnung auf eine Besserung zu nehmen sozusagen. Und darüber freue ich mich gleich mit euch genauer zu reden, aber mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch, also ist natürlich auch sehr ansprechend mit diesem bunten Regenbogen-Ding, was auf dem Cover ist und überhaupt dieser Regenbogen, der sich so grundsätzlich durchzieht. Ich fand es wirklich einen extrem erfrischenden Film. Der ist ja auch nur 89 Minuten, der muss keine Minute länger oder kürzer sein, finde ich. Der hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt richtig drauf, mit euch drüber zu sprechen. Und dir, Christopher?
Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an so 50er, 60er Jahre Sci-Fi-Konzepte, ne? Wo wir auch
Da ist ja wieder der Sci-Fi-Mann, der KulturpessimistInnen.
Entschuldigung, weil ich jetzt Sci-Fi erwähne, bin ich jetzt der Sci-Fi-Mann. Auf jeden Fall war das so, also gerade die ferne Zukunft war so eine utopische Darstellung, die ich, also man hat das Gefühl, so die Utopie hat sich schnell totgelaufen in der Science-Fiction und das war eine so ganz, ganz klassische utopische Darstellung, ne, wo wir auch in so eine Technologie-Level kommen, wo die Technologie gar nicht mehr als solche erkennbar ist, ne, wo es jetzt, wer war es, Arthur C. Clarke, irgend so ein Sci-Fi-Mann, meinte mal, ne, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht unterscheidbar. Und hier ist es ja wirklich so, dass wir ja gar nicht auch erklärt bekommen oder versucht wird zu erklären, wie dieser Umhang, wie dieser Zeitreise funktioniert. Es passiert einfach und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Und ich finde, es hatte auch wirklich was Hoffnungsvolles, weil es ja am Schluss nicht so wirklich einen Antagonisten gab, außer halt die Hoffnungslosigkeit an sich. Ne, also selbst die Three Stooges sind ja am Schluss auf der Seite der Kinder. Und das ist ja auch das Schöne an so einer wirklich kindgerechten Geschichte, ne, dass jeder Bösewicht am Schluss doch irgendwie bekehrt werden kann. Also finde, es hat schon sehr viel dann auch von so Sachen wie Steven Universe oder so, wo man wirklich sagt, ne, man muss halt nur ausreichend kommunizieren und dann werden alle schon verstehen, dass man an einem Strang ziehen muss. Und ich finde auch den Artstil wirklich sehr schön. Viele sagen ja, das ist so ein bisschen wie Studio Ghibli, wo ich ja spannend finde, dass die Macher des Films sagen, in Frankreich sagt das niemand, weil viele sagen, das sieht aus wie Möbius. Und Möbius ist auch einer der Miyazaki dann inspiriert hat.
Ja.
Und da meinen sie ja, so schließt sich vielleicht wieder der Kreis, also dass man jetzt über Möbius, Ghibli wieder zurück nach Frankreich kommt. Und Erik, du hattest auch gesagt, es sieht halt von den Gesichtern her auch sehr ungewöhnlich aus, weil die Gesichter sehr realistisch gezeichnet sind. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, dass wir nicht in dieser, die wir ja schon sehr gewöhnt sind, California-Style, also es gibt ja so eine große kalifornische Kunstuniversität, wo sehr viele Leute waren, die jetzt so groß im Animationsstil sind, ne? So Rebecca Sugar, diese ganze Adventure Time Genese von Leuten, die jetzt sehr natürlich stark den Animationsstil der Moderne beeinflusst haben. Und das auch gut ist, ne? Es gibt Leute, die hassen das, ne? Die nennen das immer diesen Bean-Face-Style und sagen, ja, das ist alles, was schlecht ist mit Animation. Aber ich will ja gar nicht das so dagegen stellen, aber ich finde, das ist einfach eine schöne andere Variante, wie man halt Menschen darstellt, dass quasi alles so ein bisschen abstrakt ist, aber die Gesichter sehr viel Mimik bekommen und sehr detailliert sind und dass man vielleicht nicht gewöhnt ist. Aber ich finde, das war einfach eine schöne Abwechslung an der Stelle.
Ja, für mich war es so ein bisschen fast schon ins Uncanny Valley gefallen. Also Uncanny Valley ist ja natürlich eher aus der 3D-Animation bekannt, aber dadurch, dass es eben wirklich so wirkt wie, okay, wir nehmen jetzt hier Fotos von Gesichtern, oder eigentlich sind es nicht bloß die Gesichter, sondern die ganzen menschlichen Figuren, nehmen wir jetzt Fotos davon und pauschen die mehr oder weniger ab. So sieht's für mich aus.
Weil, weißt du, wie man das nennt?
Weil die Anatomie zu echtweltlich akkurat ist irgendwie und eben nicht irgendwie stilisiert ist, nicht irgendwie ein bisschen mit den Proportionen gespielt oder so. Und deswegen, mich hat es ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen.
Also diese Art von Abpausen hat ja einen ganz bestimmten Begriff, das ist, nennt man ja Rotoscoping. Also wenn man Videoaufnahmen von echten Menschen nimmt und dann ist quasi ein Zeichner, der die quasi Frame für Frame abzeichnet. Und so wurden ja früher ganz viele Animationsfilme teilweise gemacht. Also wenn man sich
von
so
König der Löwen gibt es, glaube ich, so eine Doku, wo die Löwen abgezeichnet haben.
Ja, oder auch Alice in Wonderland oder Schön und das Biest. Da sieht man, wie Schauspieler wirklich die Szenen ausspielen. Und heute wird das natürlich auch noch gemacht, ne? Da wird dann quasi als Referenz genommen. Aber früher, also wenn ihr euch zum Beispiel diesen Hobbit-Animationsfilm anschaut, der ist ganz stark gerotoskopt und das merkt man auch, weil die Figuren halt Bewegungen machen, die man so nie animieren würde, auch so aus einer, sag ich mal, ökonomischen Perspektive. Ist halt sehr aufwendig, so was zu animieren, aber wenn du halt eine Figur hast, die abgefilmt wurde und du einfach nur jede Zelle abzeichnest, dann kommt halt sowas raus. Und ich glaube, das wurde bei dem Film nicht gemacht, aber es ist, glaube ich, ganz stark an diesem Rotoscoping-Stil angelehnt.
Und ich glaube, es ist halt vor allem auch, also ich meine, das ist der Film eines Comiczeichners.
Ja.
Und ich würde sagen, man hat so ein ganz starkes Comic- oder Graphic Novel-Gefühl auch beim Gucken des Films. Also das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich mochte das sehr animationsmäßig. Ich hatte natürlich auch die Miyazaki-Assoziation. Mhm. Ich mache mich nicht frei davon. Ich habe aber auch ehrlich gesagt, also ich habe mir jetzt erstmal in Vorbereitung ein paar Möbius-Bilder sozusagen angeguckt, um zu verstehen, was die Franzosen da wohl meinen und wovon er wohl tatsächlich inspiriert war. Mir hat das stilistisch sehr gut gefallen. Ich verwende zum zweiten Mal heute das Wort frisch. Ich finde wirklich, dass irgendwie frisch im Vergleich zu anderem Animationszeug, was gerade so da draußen unterwegs ist. Es ist so ein bisschen dieses, man hat so ein, ich will nicht sagen Einheitsbrei, das ist gemein, aber dadurch, dass die Technologie für Animation so weit fortgeschritten ist mittlerweile, und jetzt ja nach und nach auch immer mehr KI da noch Einzug hält, leider muss man sagen, verwischt für mich sich total viel, was der Stil von Animationsfilme angeht. Und jedes Mal, wenn es dann einen gibt, der irgendwie was anders macht, was vielleicht auch klassisch traditionell macht, ich verwende jetzt mal ein Wort, was ich eigentlich gar nicht mag, dann löst das in mir so ein Glücksgefühl irgendwie aus und ich freue mich darüber, dass da jemand gewagt hat, einfach was anders zu machen. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, sie haben es ja auch aus dem Stil heraus entwickelt. Also es gab erst diese 3 Jahre, hat er erst er hat Bilder gemalt und dann haben die 3 Jahre daran gearbeitet, wie sie diese Bilder, diese Ästhetik in ein Storyboard einfügen können. Also es war wirklich, fand ich richtig, richtig krass so vom Entstehungsding und mir gefällt das. Aber Erik, ich verstehe schon, wo du auch herkommst mit dem Uncanny Valley, ne? Also das, mich hat's nicht gestört, aber ich kann verstehen, dass man das sieht darin.
Ja, also ich würde sagen, also alles Amerikanische würde ich einfach sagen, ist ganz klar von Disney beeinflusst und wie Disney halt Figuren gezeichnet hat. Also ich glaube, da kann man eine ganz klare Linie ziehen und wenn man sich jetzt den, Achtung, hochgestochenes Wort, franco-belgischen Comic-Stil anschaut. Da erkennt man ja auch so Linien mit, wie heißen die?
Tim
Alex?
Und
ja, nee, auch diese, da gab es auch noch mal so einen Film mit Dane DeHaan hier im Weltraum, Cities of a Thousand Planet.
Sagt mir nichts.
Also das habe ich als Kind früher gelesen. Mhm. Es gibt ganz viele so franco-belgische Comics. Es ist nicht nur Tim und Struppi oder nicht nur Lucky Luke oder Asterix und Obelix, sondern auch eher dann für ein älteres Publikum, ältere Teenager, vielleicht auch schon Erwachsene. Und die sind alle von Möbius, glaube ich, inspiriert. Also so, was halt Disney für Amerika war halt, glaube ich, Möbius für Frankreich und den ganzen Einzugsraum. Ich glaube dann, also Miyazaki halt auch von diesem Möbius-Stil, als er von dem Disney-Stil inspiriert, glaube ich, führt dazu, dass wir jetzt sehr viel, was wie Möbius aussieht, eher mit Ghibli und Miyazaki finden oder vielleicht, das weiß ich gar nicht, das müsste man sich überlegen, ob vielleicht auch Miyazaki von beiden Einfluss hatte. Ne? Er mhm. hatte so diesen Disney-Einfluss über die Amerikaner und er hatte den Möbius-Einfluss und dadurch halt seinen eigenen Stil entwickelt. Aber das, also ich finde das alles gar nicht schlimm. Ich finde das sehr schön, dass man so wirklich in dieser Animationswelt sagen kann, es gibt hier wirklich verschiedene Artstyles, die sich nach und nach miteinander verschmelzen, wieder auseinandergehen. Also das ist ja auch das Schöne an, wenn man das auch als Kunst begreift und nicht nur als Entertainment, dass man sagt, okay, woher kommt das, wohin geht das? Mhm. Und ich finde, da ist Arco wirklich ein sehr schöner Eintrag dazu.
Ja, ich habe auch das Gefühl, der Film lebt auf manchen Ebenen so ein bisschen von Kontrasten auch, die gezeigt werden. Also zum Beispiel bei der Szene, wo sie ihn im Wald findet, da ist dieser grün bis so ein bisschen graubraun, naturgefärbte Wald, der wirklich sehr ja, Ghibli-mäßig dargestellt ist oder auch sehr, sehr realistisch.
Naturalistisch vielleicht sogar.
Naturalistisch, also wie dieser, der hier so Your Name und sowas gemacht hat. Mhm. Der auch immer die Städte sehr, sehr hyperrealistisch fast schon zeichnet. Und dann hast du da im Vordergrund eben noch den Arco, der da so komplett den Regenbogen gesättigt sozusagen auf die Leinwand bringt.
Ja. Das ist, glaube ich, genau dieser Möbius-Stil, dass man großflächige Farbflächen hat, also dass du wirklich nicht von, ne, also wenn man so klassisch Comics zeichnet, macht man erst so Lineart und dann koloriert man das und dann kommt das aber von der Struktur her, von den Konturen her. Und ich habe das Gefühl, bei Möbius ist es so, er wirft halt so große Farbflächen auf die Leinwand und malt dann hinterher quasi die Konturen drumherum. Ne, es gibt ja auch so Wege, wie man so kreatives Zeichnen so machen kann. Und ich finde, dieser Möbius-artige Stil oder alles, was sich daraus entwickelt hat, lebt immer davon, dass es quasi groß farbflächig groß gemacht wird. Und du hattest hier gerade dieses Bild in den Chat gepostet und dann im Hintergrund halt dieses schon sehr volle Grün, aber es hebt sich halt komplett ab. Und dann nochmal Iris dazwischen, die komplett in Schwarz und Weiß ist, nochmal als dritte Ebene.
Ich meine, das ist natürlich auch inhaltlich, macht das Sinn in diesem Film, weil alles, was dieses bunte Regenbogenmäßige ist, ist alles, was aus der fernen Zukunft kommt. Ja. Und diese geerdete, naturalistische Palette, die hat auch noch Grüntöne, aber das sind alles eher so Khaki-Grüntöne, die schon fast eher ins Braune mit reingehen und so. Also ne, das ist alles die nahe Zukunft. Die Zukunft, die unter der Klimakatastrophe leidet. Und Arco kommt halt dahin und bringt das Bunte mit sozusagen. Und um ihn herum entwickeln sich dann so bunte Momente in dieser nahen Zukunft. Da haben wir natürlich quasi Form und Funktion perfekt übereinander gelegt.
Ja, ich würde direkt mal noch weitermachen mit meinem Punkt mit den Kontrasten, weil es ist eben nicht nur im Artstyle oder der widerspiegelt sozusagen das, was inhaltlich ja auch sozusagen hier an Kontrasten ist. Der Kontrast zwischen Natur und Technologie, der Kontrast zwischen der einen Zeitebene, wo sehr viele Naturkatastrophen sind und der ferneren Zeitebene, wo wir schon fast so eine Solarpunk-Geschichte haben und alles gut ist. Der Kontrast aber vielleicht auch in der nahen Zukunft zwischen der zerstörerischen Umwelt und diesen heilen Blasen, also diesen Glas- oder Energiefeldern, wo sich die Leute drin schützen, um ihre heile Welt irgendwie weiter aufrechthalten zu können.
Voll. Ja, also Kontraste spielen, glaube ich, eine große Rolle. Und ich meine, wie wir ja schon gesagt haben, der Film ist quasi auf dem Kontrast als Grundding aufgebaut durch das Konzept mit der nahen und der fernen Zukunft. Und ich finde das, also ich habe es ja schon in meinem Eingangsstatement angedeutet, ich finde das inhaltlich relativ genial, dass wir sowohl eine Dystopie als auch eine Utopie sozusagen im gleichen Film geliefert kriegen und die Utopie sozusagen das Ende des Ganzen ist, also die Dystopie ablöst, die wir sehen. Bevor wir da noch tiefer reingehen, würde ich vorschlagen, dass wir uns einmal einen Audiokommentar anhören, den wir bekommen haben. Und zwar hat uns der liebe Lars direkt nach seinem Kinobesuch einmal ein bisschen was dazu eingesprochen, was er denkt, wie dieser Film erdacht wurde mit diesen Kontrasten.
Hallo, liebe KulturpessimistInnen, hier spricht Lars und ich habe mir gerade Arco angesehen. Ihr habt bestimmt gerade schon ganz viele kluge Dinge zu diesem Film gesagt oder werdet sie noch sagen. Ich kann euch vielleicht aber ein bisschen Kontext liefern, denn ich bin mir zu 99% sicher, dass Hugo Bienvenu und Félix de Gévry, das sind die beiden Autoren des Films, sich mit dem Konzept der Radical Imagination befasst haben. Das ist so ein bewegungsphilosophisches Konzept, das ist auch schon ein paar Jährchen alt mittlerweile. Aber dabei geht es darum, quasi zu versuchen, die Vorstellungskraft von Individuen, aber auch von Kollektiven dafür zu benutzen, um die Welt zu verändern. Und das ist, klingt ein bisschen hochtrabend, aber im Grunde genommen ist das ein relativ leicht verständliches Konzept, denn um die Zukunft verändern zu können, müssen wir ja überhaupt erstmal annehmen, dass sie veränderlich ist. Also wenn wir zum Beispiel immer nur akzeptieren, was uns irgendwelche Tech-Bros erzählen, zum Beispiel KI ist unabwendbar und wird alle unsere Lebensbereiche durchdringen, dann landet man eben zwangsläufig in dieser Zukunft, in der Iris lebt, wo eben auch die schönen Dinge, zum Beispiel das sich um die eigenen Kinder kümmern, komplett an irgendwelche Maschinen ausgelagert ist. Und ich meine, wir sehen ja aktuell schon, dass viele Menschen zum Beispiel ihr Denken an Maschinen auslagern, an irgendwelche Chatbots. Und die haben natürlich jetzt hier einfach das Rad nochmal ein Stück weiter gedreht für diese Idee. Aber wir haben eben auch die Zukunft, aus der Arco kommt, die halt deutlich utopischer ist, wo Menschen sozial miteinander leben. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt. Denn Science Fiction ist immer ein gutes Vehikel, um sich eben radikal andere Gesellschaften vorzustellen, weil man sie eben schnell in eine Linie mit unserer Gesellschaft stellen kann. Aber das Wichtige hier an dieser Zukunftsvision ist ja nicht die Technik oder dass sie Zeitreisen können oder so. Das ist ja einfach nur ein Plot-Vehikel, sondern eben das soziale Miteinander. Und das ist ja was wir jeden Tag beeinflussen können. Sprich, hier geht es auch ganz stark einfach darum, wie wollen wir miteinander leben und wie wollen wir überhaupt leben. Und das, finde ich, bringt dieser Film eigentlich sehr, sehr schön rüber, denn er regt dazu an, sich Gedanken zu machen, über genau diese Dinge und regt im Grunde zu Radical Imagination an, aus meiner Sicht. Ich glaube, man hört schon raus, ich mochte diesen Film sehr und würde Arco auf jeden Fall auch weiterempfehlen.
Sehr gut. Radical Imagination.
Holt eure Bingo-Karten raus. Das klingt ja für mich wie Marxismus ohne Marxismus zu sagen. Also Verein freier Menschen oder Radical Imagination. Aber ich verstehe natürlich, dass man das vielleicht auch ein bisschen anders angehen kann. Ich finde, leider bringt mich jetzt Lars hier auf einen der Kritikpunkte, die ich an dem Film hätte. Ohne, dass ich jetzt Lars kritisieren möchte. Aber was mich an dieser Zukunftsvision im Vergleich zu, jetzt sage ich immer Iris, jetzt hat Lars aber Iris gesagt. Ist das korrekter?
Das ist halt französisch, aber wir haben ihn ja nicht auf Französisch geguckt.
Also sag Iris, ruhig Iris. Iris lebt in einer Welt, wo die Eltern arbeiten und sie quasi von der KI betreut wird. Und Arco lebt in einer Welt, wo die Eltern quasi, also wo wir ja schon sehr in so einer sehr nuklearen Familienstruktur uns befinden.
Und keine Arbeit in dem Sinne
und, vorkommt. Ja, genau, keine Arbeit in dem Sinne vorkommt. Und also ich keine finde, Lohnarbeit. Das ist eine Vision von der Zukunft, die mir so ein bisschen zu sehr die Nuclear Family, sag ich mal, heroisiert. Und quasi es quasi als negatives Gegenbeispiel sagt, ja, und die Eltern, die haben ja keine Zeit und die müssen ja das von der KI betreuen lassen, und das ist quasi prinzipiell schlecht, während quasi Eltern, die sich immer um ihre Kinder kümmern, um ihre eigenen Kinder, prinzipiell gut ist. Und also um mal auch quasi jemanden dazu zitieren, Heide Lutosch, ich weiß, hatte ich schon mal Podcast erwähnt, Heide Lutosch,
hast du schon mal
eine ja, auch eine Care-Arbeitsforscherin, würde ich jetzt mal sagen, die sich auch sehr viel mit Utopie, auch mit sozialistischer Utopie auseinandergesetzt hat, hat einen sehr schönen Text geschrieben, wenn das Kind schreit, möchte man doch hingehen, wo sie eben darüber spricht, dass eine Utopie nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass alle Mütter sich um ihre Kinder kümmern können, aber auch müssen, also dass quasi Mütter nur noch auf diese Kinderpflege, Care-Arbeit reduziert werden, sondern dass es halt auch sein kann, dass Kinder tatsächlich von staatlichen oder kommunalen Einrichtungen betreut werden, oder wo es auch darum geht, dass alte Menschen von tatsächlich in einem Altenheim sind, aber das halt nichts Schlechtes sein muss, oder betreutes Wohnen oder was auch immer, und dass halt gerade die Utopie, die von Männern sich ausgedacht wird, und das haben wir hier auch wieder zwei Männer, in ihrem Text führt sie da nochmal ein paar andere Männer an, die sich sowas vorstellen, die halt immer davon ausgehen, dass ja gerade Frauen so einen inhärenten Wunsch danach haben, Care-Arbeit kostenlos zu betreiben, wenn sie doch nur könnten, wenn doch die Gesellschaft ihnen das nur ermöglichen würde. Also auch der Titel daher, wenn das Kind schreit, dann möchte man doch hingehen, dann möchte doch vor allem die Frau meistens, dann möchte doch die Frau dort hingehen. Und ich würde in dem Sinne das an der Stelle so ein bisschen kritisieren, dass hier diese nukleare Familie als positiver Ziel dargestellt wird. Und es
als einziges positives Ziel.
Als was wir sehen. Wir wissen nicht, genau, wie es auf einer anderen Plattform aussieht, aber das Einzige, was uns gezeigt wird. Ja. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass sie das als das Ideal sehen. Und ich finde, dass es nicht unbedingt schlecht sein muss, dass die Kinder von dem Roboter betreut werden, weil der macht ja eigentlich einen ganz guten Job. Der ist ja anscheinend dazu sehr gut befähigt. Und es war jetzt ja auch nicht inhärent vielleicht das Problem, dass die Kinder vom Roboter betreut werden, sondern dass die Eltern vielleicht nicht das machen könnten, was sie machen wollen, sondern gezwungen werden, ihrer Arbeit nachzugehen, aber uns trotzdem ja eine Welt geben kann, wo die Eltern was ganz anderes machen, was sie machen wollen, und trotzdem der Roboter sich um die Kinder kümmert.
Das ist ein bisschen wie wenn ich immer sage, Alien-Filme sind dann für mich langweilig, wenn in jeder Alien-Population auch die nukleare Kernfamilie Vater, Mutter, Kinder als Lebensform gewählt wird.
Ja, ich habe noch zwei Gedanken dazu. Also der erste ist, Achtung, nochmal Bingo-Karten zurechthalten, Jessie Gender mal wieder, weil ich finde, sie hat das mal so treffend auf den Punkt gebracht, wo es auch wieder darum ging, Kritik an Zukunftsdarstellungen, wenn es nur so, also wie du gesagt hast, nukleare Familien und auch nur so weiß cis-hetero-Familien darstellt. Und sie hat halt auch gesagt, sie hat keinen Diss irgendwie damit, dass sowas auch dargestellt wird und dass sowas auch in der Zukunft noch natürlich seinen Platz hat. Aber es geht halt darum, was wird gezeigt und was wird repräsentiert. Und wenn halt nur das eine gezeigt wird, immer nur der eine Aspekt, dann ist halt, formt das so ein bisschen dessen, was sozusagen in der Zukunft denkbar ist. Also wenn wir nicht alternative Zukunftsszenarien, die eben von der nuklearen Familie vielleicht auch weggehen, andere Care-Prinzipien voranstellen, dann haben wir auch sozusagen nicht etwas, was vielleicht bei Leuten dann in die Gedanken eingepflanzt wird, was, oh, die Zukunft kann ja auch so aussehen, oder oh, solche Modelle kann es ja auch geben. Also das ist so der eine Punkt, den ich habe. Und der andere Punkt mit denen, da musste ich kurz an meine Oma denken. Also mit dem, wie denn Kinder aufgezogen werden. Denn meine Oma zu DDR-Zeiten war sie Kinderkrippenbetreuerin in der Tageskrippe. Mhm. Also das heißt, weil zu DDR-Zeiten ja viel, viel mehr Leute mitarbeiten mussten, auch Frauen sehr viel, ja, selbstverständlicher irgendwie im Arbeitskörper oder wie man sagt, eingeplant waren, gab es eben dann von, ich glaube, das ist wirklich so eine VEB-Geschichte gewesen, also so eine...
Oder Kombinat meistens.
Kombinatsgeschichte, dass es da eben so eine Tageskrippe gab, dann wurden die Kinder eben dann dahin gebracht und für mehrere Tage oder für die Arbeitswoche dort gelassen und diese wurden da halt Tag und Nacht betreut, bis dann die Eltern die Kinder eben wieder fürs Wochenende oder so wieder abgeholt haben.
Und hat deine Oma dazu irgendwas gesagt, ob sie das jetzt gut oder schlecht fand oder ob das irgendwie zu Problemen geführt hat?
Sie erzählt immer mal ein bisschen was, aber sie ist natürlich sehr, ich sag mal, geprägt dafür, dass die mögliche Kritikpunkte vielleicht so ein bisschen zu übersehen. Mhm. Aber ich finde auch, sie hat Punkte, wo sie schon klar macht, dass es halt auch positive Seiten hat.
Mhm.
Also zum Beispiel sage ich mal, es ist ja nicht so, dass nur weil man ein Kind kriegt, auf einmal irgendwie vom Himmel das Wissen in den Kopf fällt, was denn Pädagogik ist und wie man den Kinder erzieht und sowas. Mhm. Und im Gegensatz dazu sind diese Krippenbetreuerinnen, die haben halt alle ja eine pädagogische Erziehung bekommen und auch so ein bisschen Sachen über Medizin und sonst was gelernt, was Eltern vielleicht an sich nicht direkt so 100% auf der Platte haben, auch nicht auf der Platte haben müssen, aber es ist eben ein alternatives Modell, was man vielleicht irgendwie so im Tandem, also was ja auch normale Kinderkrippen irgendwie sind, so ein Tandem.
Voll.
Dass man das leben kann.
Ich wollte noch mal einmal Hugo Bienvenu dahingehend in Schutz nehmen, dass er ja für die Zukunft nicht sagt, dass das was ist, was die Frauen wollen, sondern dass das beide Eltern gleich sozusagen wollen. Das wollte ich nur einmal gesagt haben, dass hier kein falsches Bild entsteht. Aber dann würde ich gerne noch über die Frage der Erziehung in der nahen Zukunft sozusagen sprechen. Christopher, du hast ja gesagt, ne, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn das ein Roboter macht. Also Hugo Bienvenu hat selber dazu gesagt, Mickey ist wie KI, die Hologramme sind wie Zoom-Sitzungen, es ist eine Welt der Gleichgültigkeit. Also es wirkt ja jetzt erstmal, als hätte er selber das als was ziemlich Negatives gedacht, als er das imaginiert hat. Gleichzeitig hat er ja aber schon mit Mickey einen sehr liebenswerten Charakter irgendwie geschaffen mit diesem Roboter, der auch am Ende einen sehr entscheidenden Akt macht, der überhaupt dafür sorgt, dass die Eltern aus der Zukunft Arco wiederfinden können. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil also das wirkt für mich fast, als hätte Bienvenu sich während des Gestaltens so ein bisschen in seinen eigenen Charakter verliebt, den er eigentlich als was ganz anderes darstellen wollte. Ist jetzt natürlich von mir rein interpretiert, aber oder es wirkt so.
Er hat währenddessen The Wild Robot gesehen.
Ich befürchte, der ist erst danach rausgekommen, als die schon zu weit waren mit diesem Ding. Aber ja, also ich meine, weil ich fühle das schon auch wie du. Ich habe nicht das Gefühl, dass Mickey negativ gefilmt wird im Film. Es wird geframed wird im Film. Ich finde, es wird schon Kritik geübt daran, dass die Eltern keine Chance haben, sozusagen bei ihren Kindern zu sein und dass das für die als eine Herausforderung dargestellt wird und auch, dass die Kinder die Eltern vermissen und so. Aber gleichzeitig haben der Roboter und Iris und auch das Baby ja eine gute Beziehung miteinander und weinen umeinander, wenn den anderen was passiert und so. Natürlich kann man jetzt argumentieren, ist das alles nur Programmierung oder bla bla bla. Aber das, was wir gezeigt kriegen, ist eigentlich nichts anderes, als wenn da jetzt eine Nanny gewesen wäre, sozusagen.
Und jetzt kommen wir natürlich auch an den Punkt von, ist das alles nur Programmierung, so. Ist das bei Eltern alles nur hormonelle Programmierung? So, also da kommt also wieder so ein Nature versus Nurture Moment rein. Und ich glaube, dass sie schon einen Punkt haben, wenn sie diese Situation, wie sie jetzt im Film sehen, kritisieren. Weil, also ich glaube, wie es im Film dargestellt ist, hätten wahrscheinlich die Eltern das gerne anders. Und hätten die Kinder auch das gerne anders. Mir geht es einfach nur darum, was man aus dem Film daraus mitnimmt. Voll. Und natürlich ist es immer zu kritisieren, wenn wir jetzt anfangen, ne, in Altenheimen solche Pflegeroboter einzusetzen oder dann vielleicht auch irgendwann in Kitas, weil es ja jetzt immer unter einem Aspekt gemacht wird, wie können wir Kosten einsparen, wie können wir das Ganze noch weiter so bauen, dass Eltern immer mehr arbeiten können, dass wir immer weniger Geld für Kinderpflege ausgeben müssen, dass die Kinder immer mehr auch nur als Nachwuchs für den Arbeitsmarkt gesehen werden. Und das ist natürlich zu kritisieren. Aber insgesamt würde ich mir gerne doch eine Zukunft vorstellen. Also, keine Ahnung, ich brauche keinen Menschen, der mich irgendwann aus dem Bett hebt, wenn ich irgendwie bettlägerig bin, sondern das kann schon ein Roboter machen. Der kann mich gerne wenden wie so ein Schnitzel. Aber dass dann vielleicht die Leute, die dann wirklich Betreuung machen, Zeit dafür haben, mit den Leuten zu sprechen. Ne? Also, wie wir es jetzt bei The Pit gesehen haben, ist ja sowohl das körperliche Wenden als auch die Bedside-Manner genau gleich wichtig für Pflege und Betreuung. Ja.
Ein bisschen sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den Lars gemacht hat. Wir fangen an, Radical Imagination zu betreiben anhand dem, was der Film uns sozusagen gezeigt hat.
Entschuldigung, ich betreibe hier rein Marxismus. Ich lasse mir das hier nicht nochmal neu verpacken.
Oh, jetzt hast du mir meine schöne Überleitung kaputt gemacht.
Das darf nochmal ansetzen.
Nee, ist schon in Ordnung. Ich erlaub dir das. Marxismus wird hier nicht rausgekürzt aus dem Podcast.
Ich hätte es auch drin gelassen, du darfst aber trotzdem nochmal ansetzen.
Genau, und das zweite Thema neben Care-Arbeit, bei dem wir ja so, ich sag mal, thematisch eintauchen in diesem Film, ist die Klimakatastrophe. Und das finde ich auch sehr spannend, weil wir haben ja die nahe Zukunft, in der wir unter anderem Waldbrände sehen, die total normal sind für die Menschen dort, dass die regelmäßig passieren. Es gibt quasi so Notfallprotokolle, an die sich jeder sofort hält. Niemand ist irgendwie entsetzt. Alle gehen in ihre Bubbles, von denen Erik schon gesprochen haben, in denen man sich zurückziehen kann. Also man könnte sagen, die Technologie hat den Menschen dabei geholfen, irgendwie noch Rückzugsräume zu haben, aber die Klimakatastrophe ist halt weiter vorangeschritten so. Und dann haben wir die ferne Zukunft, in der die Menschen sich entschieden haben, in die Wolken zu ziehen, damit die Erde sich erholen kann von ihnen und ihrem Einfluss auf die Klimakatastrophe als ein Lösungsweg sozusagen. Und das sind ja zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also einmal dieses, mein Raum wird immer weiter eingeschränkt und in dem schaffe ich mir mit Technologien irgendwie noch eine Welt, in der ich leben kann. Und dieses, ich akzeptiere, dass wenn ich hier bleibe, sich nichts ändern wird für die Zukunft oder alles nur noch schlimmer wird. Und deshalb müssen wir jetzt in die Wolken gehen sozusagen und die Erde mal eine Weile Erde sein lassen. Fand ich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Habe ich mich richtig gut abgeholt gefühlt und hatte für mich fast so ein empowerndes Moment. Hab aber in Rezensionen jetzt wiederum gelesen, dass viele das viel zu naiv fanden. Wie würdet ihr euch da auf so einer Skala einsortieren?
Warum fanden die das naiv?
Weil sie sagen, das ist also ne, im Gegenteil zu Radical Imagination haben die halt gesagt, das werden die Menschen niemals machen und das braucht man uns hier gar nicht erst als Lösung präsentieren sozusagen.
Naja, ich würde sagen, wenn man jetzt anfängt, Science Fiction nach Naivität zu beurteilen, dann ist auch naiv, dass nach dem Dritten Weltkrieg die Menschheit sich zur United Federation of Planet zusammenschließt und so weiter und
ja,
so fort.
Ja,
ne?
Also ja.
Ich finde, Naivität ist das, was Zynisten quasi von Optimismus immer sagen. Genauso wie man Pessimismus quasi als Gegenstück dagegen stellen kann. Und ich glaube ja nicht, dass das jetzt quasi eine Anleitung sein soll.
Mhm.
Und von dem her finde ich einfach Visionen von der Zukunft wie, jetzt muss ich selber sagen, wie bei der Radical Imagination schon wichtig, damit man überhaupt ein Bild davon hat, wo man hin möchte. Weil sonst wird man nicht motiviert. Also ich würde das jetzt nicht als naiv bezeichnen. Vielleicht unrealistisch, aber es ist nicht naiv.
Mhm.
Erik?
Ja, würde ich auch so sehen.
Sehr gut.
So. Und ich, was ich eher als unrealistisch sehe, ist zumindest mit der mit so einer großen Bevölkerung, ob das überhaupt funktioniert, alle in solcher hackigen Gebäude zu packen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass eben durch diese nahe Zukunft vielleicht die Menschheit noch mal deutlich irgendwie reduziert wird, ohne dass der Film es explizit ausspricht und das dann eben durchaus ein geringerer sozusagen infrastruktureller Aufwand ist, diese Sachen zu bauen, weil es vielleicht gar nicht mehr so viele Menschen zwischenzeitlich gab. Keine Ahnung.
Und jetzt kommen wir ja auch in das Momentum, wo der Film quasi doppelt nochmal zu Science-Fiction wird, also wo auch der Science-Aspekt ganz kurz mal reinspielt. Wir haben ja gesagt, so wie das Zeitreisen funktioniert oder so, was für Technologien es so gibt, hat eigentlich bisher für die ferne Zukunft keine große Rolle gespielt. Aber wir kriegen ganz am Ende ein Zeitreise-Loop-Motiv sozusagen angeboten vom Film. Denn ich hoffe, ihr habt alle nicht bei den Credits ausgeschaltet, denn die Credits sind eigentlich noch mal eine super relevante Szene für den Film.
Also es kommen dann diese Credits, die so regenbogenfarbig durchgehen, und dann habe ich halt bei den Credits, die so durchrollen, habe ich ausgeschalten.
Nee, nicht die durchrollen, sondern wo wir den Schreibtisch von Iris sehen und dann nach und nach die Namen der Leute, die am Film beteiligt waren, eingeblendet werden.
Also es gibt keine
Post-Credit-Szenen. Du meinst so diese Skizzen, gezeigt werden. Okay, es gab keine Post-Credit-Szenen,
die Nein. Selber die Szene, in der es anfängt, dass Beteiligte des Films eingeblendet werden, das würde ich jetzt mal als Credits bezeichnen. Das ist nämlich eigentlich eine der relevantesten Szenen jetzt am Ende, würde ich sagen, denn wir wissen ja, am Ende, Arco wurde von seinen Eltern gefunden, ist zurück in seine Zukunft gereist, aber Iris wurde natürlich verändert durch die Begegnung mit ihm und fängt an, Architektin zu werden, und wir sehen deshalb so wir sehen ihren Schreibtisch, an dem so Skizzen an Wänden hängen, wie man das aus so Architekturbüros kennt, und dann gleiten wir so die Skizzen entlang und sehen, wie nach und nach durch sie die Idee der Plattform Wolkenhäuser entsteht. Mhm. Also im Prinzip entwirft sie die Wolkenhäuser, von denen Arco ihr aus der Zukunft erzählt hat.
Ja, wo sie ja im Film das einmal so auf dem Block skizziert hat, ganz grob.
Also da haben wir quasi so ein ganz klassisches Zeitreise-Film-Motiv, wo jetzt manche wieder sagen würden, geht das nicht, ist das was wir diskutieren müssen oder so. Und der Film diskutiert es nicht, sondern bietet es uns als Lösung am Ende sozusagen an. Übertragenen Sinn könnte man jetzt sagen, aus Zukunftsideen zu lernen für die Gegenwart und so weiter. Also eigentlich bietet er uns das ganze Motiv des Films nochmal in einer sehr literal Ebene am Ende.
Ja, wobei ich glaube, er strebt auch nicht diese Lesart vor. Also, um mal eine Videospielanalogie zu bringen, bei vielen Videospielen gibt es ja irgendwie, dass man so Goodies findet und dann sind die Goodies irgendwie Concept Arts, die man finden kann. Ich könnte es auch so lesen, dass das sozusagen Concept Arts aus der Entstehung des Films sind, die da am Ende nochmal so ein bisschen präsentiert werden.
Nee, das ist auf jeden Fall die Erfindung der Häuser. Auf jeden Fall, Erik, zu 100%.
Okay, da muss ich mir die Szene vielleicht nochmal angucken.
Wie Christopher sagte, es gibt ja auch im Film extra einmal die Szene, wo sie das sozusagen gemeinsam zeichnen. Arco erzählt sie malt auf und es geht, und er sagt ja, wie gut sie zeichnen kann und so. Und dann wird sie am Ende zur Architektin. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht sind natürlich unter den Skizzen, die dort gezeigt werden, tatsächlich auch welche dabei, die Concept Art waren. Das kann sicher beides wahr sein.
Yes and.
Ja.
Genau, deswegen sage ich ja, kann ja sein, dass es mehrere Lesarten sind, die zutreffen können.
Ja. Ich hätte noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich über ein Gespräch nachgedacht habe, was ich mit Daniela geführt habe. Liebe Grüße an dieser Stelle, wo ich, glaube ich, auch von ihr viel gelernt habe in den letzten Jahren. Nämlich zur Frage, wie ernst Kinder genommen werden in Kinderfilmen und wie ernst sie als Subjekte genommen werden vor allem. Und ich bin da darüber gestolpert, dass Hugo Bienvenu selber gesagt hat, als es so ein bisschen um die Frage ging, dass als er Kind war, niemand den Erwachsenen in ihm respektiert hat und jetzt als Erwachsener niemand sein inneres Kind respektiert hat. Und dass er das so ein bisschen beides rüberbringen wollte in dem Film. Und ich glaube, das ist ihm, also in meinen Augen ist ihm das gelungen, weil ich finde, sowohl Iris als auch Arco werden von dem Film sehr ernst genommen mit als Subjekte, als Erwachsene, könnte man sagen, als Menschen, die eine eigene Agenda und eigene Wünsche und eigene Handlungen und so weiter haben. Und gleichzeitig, und jetzt kommen wir zu unseren drei Panzerknacker-Olsenbanden-Brüdern, würde ich sagen, sind die der Stand-in für Erwachsene, deren inneres Kind nicht ernst genommen wird.
Ja, ja, ja.
Also da hat er diesen Teil von seiner eigenen Erfahrung mit der Welt untergebracht. Weil ich habe mich schon gefragt, wofür braucht es die Brüder eigentlich in dem Film? Ist das nur, damit wir ein bisschen Comic-Relief-mäßig zwischendurch lachen? Und ich lache gerne über die. Ich finde die lustig. Ich finde, das sind gute Charaktere. Aber ich finde so passt es für mich thematisch noch sehr gut mit rein.
Finde ich oder eine sehr schöne Interpretation.
Hätte es auch sein können, dass die nur sozusagen als Antagonisten da sind und nur sozusagen um, die kommen dann in die Szene rein, um ein bisschen Zeitdruck zu bringen, dass unsere Protagonisten eben weitergehen sozusagen in ihrer Handlung. Aber es stellt sich dann eben raus, dass es nicht nur das ist.
Mhm, voll.
Und das ist auch gut.
Ja.
Und ja, ich hätte noch einen kleinen Punkt zu dem Mickey nochmal. Mhm. Also, weil ich finde die Darstellung irgendwie von der Stimme, also zumindest im Englischen, finde ich sehr gut irgendwie gemacht, weil das ist ja so ein Mix aus der Stimme von Mark Ruffalo und Natalie Portman, der immer mal so ein bisschen hin und her wabert. Mal kommt ihre Stimme mal raus, mal kommt seine Stimme mal raus, mal ist es so ein bisschen überlagert. Und ja, ich finde es ein interessantes Konzept. Man könnte das ja auch so fast so ein bisschen als ja, Darstellung von Genderfluidität oder sowas sehen. Oder
Mickey ist ja auch ein so genderneutraler Name.
Ja, stimmt.
Wie was ist überhaupt der Gender von so einem Roboter? Kann man einem Roboter überhaupt ein Gender geben? Oder auch, weil es ja auch die Stimmen der Eltern sind, ist das vielleicht sozusagen so programmiert, dass sozusagen die Eltern da was reinsprechen und dann sozusagen die Stimme anhand der Stimmen von der Eltern sozusagen synthetisiert wird. Also da gibt es auch schon in dem einen Aspekt sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man noch drüber tiefer nachdenken kann.
Total.
Ja. Wo wir gerade bei Namen sind, kleiner Easter Egg, Arco ist ja der Hauptcharakter und dann haben wir Iris. Und im Spanischen ist Arco Iris das Wort für Regenbogen.
Ja.
Und ich finde auch das Symbol des Regenbogens, ne, als Zeichen der Hoffnung und als Zeichen von, jetzt werden wir ein bisschen biblisch, als Zeichen von einem Bund, einem Versprechen in die Zukunft. Ne, also wer es jetzt gar nicht präsent hat, ne, nach der Sintflut, kommt der Regenbogen als Zeichen von, dass Gott die Erde nie wieder so zerstören wird. Auch so ein bisschen nach dem Motto, so alles, was ihr jetzt kaputt macht, das bleibt so. Aber ich finde, wenn man den Regenbogen aus dieser biblischen Metapher raushebt, dass man sagt, okay, das ist ein, es ist ja quasi eine Verbindung in die Zukunft, ne? Du kannst ja dem Ende des Regenbogens hinterherlaufen, du wirst ihn ja nie erreichen. Aber es ist ja quasi immer wie ein Versprechen, das, was am Ende des Regenbogens wartet. Und wenn wir sagen, ne, er ist wie ein Regenbogen, der aus der Zukunft in die Vergangenheit kommt und dann Iris, der andere Teil des Regenbogens, der in die Zukunft zurückgeht, also wie so ein Bogen von jetzt in die Zukunft oder von der nahen Zukunft in die ferne Zukunft, da finde ich das ein wunderschönes
Richtig
Bild.
Richtig schön.
Ja.
Es passt ja sogar noch dazu, dass Iris ja zwischendurch versucht, mit ihm in die Zukunft zu gehen, aber dieses Ende des Regenbogens kann sie halt nicht finden und erreichen. Sie kann nur die Brücke als solche erreichen.
Und deswegen sind ja auch die Olsenbande gescheitert, weil sie ja wirklich versuchen, den Topf voll Gold, also den Diamanten, am Ende des Regenbogens zu finden. Und sie finden ihn tatsächlich und merken aber, dass das gar nicht das ist, was sie haben wollten.
Ja, sehr schön. Noch zu den sprechenden Namen. Iris ist natürlich auch noch gleichzeitig die Regenbogenhaut im Auge. Da haben wir ja auch noch mal die Regenbogen-Assoziation. Also sehr sprechende Namen auf jeden Fall gewählt.
Und Arco von Arcology vielleicht auch noch? Also so einer, diese Plattform, das sind ja Arkologien, also quasi so künstliche.
Ach, das habe ich noch nie gehört.
Ja, deswegen bin ich der Sci-Fi-Mann.
Ja, sehr gut.
Quasi so künstliche Ackerland-Plattform. Ah. Also.
Stark.
It's like poetry, it rhymes. Jar Jar Binks is the middle of all of it.
Ja, sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir sind damit am Ende der Besprechung.
Ich
hoffe, wir haben euch den Film nahegelegt mit unserer Besprechung, damit ihr ihn auch nutzen könnt für eure radikal, Klammer auf, marxistische, Klammer zu, Imagination der Zukunft.
Ich reiche Lars virtuell die Hand.
Sehr gut. Und genau, schickt uns gerne Feedback oder Kommentare, wenn ihr den Film dann auch gesehen habt. Er läuft gerade noch in wenigen Kinos. Ansonsten kommt er bestimmt auch bald ins Streaming. Guckt ihn euch an. Ist für uns wirklich, glaube ich, eine große Empfehlung. Und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder einen Animationsfilm besprochen haben, Leute.
Wobei, dann, ich könnte mir vorstellen, gerade weil es ein französischer Film ist, dass das ein Film sein könnte, der zeitnah vielleicht auch irgendwann mal in einer Arte-Mediathek aufschlägt.
Ja, auch eine Möglichkeit.
Definitiv.
Voll.
Dann kommen wir hiermit zu den Kulturpicks. Und da Becky nur einen hat, fangen wir mal mit Erik an.
Ja, ich habe ein Videospiel als erstes mit, was auch so ein bisschen die Symbiose schlägt zwischen Natur und Science Fiction. Es ist Darwins Paradox. Das ist ein Spiel von ZDT Studios und Konami, was jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, Cross-Plattform. Und man spielt da einen Oktopus, der sich so ein bisschen durch so ein Fabrik- und Bürogelände zurück zum Meer kämpfen muss. Also das Spiel beginnt man halt damit, dass man sozusagen, man schwimmt so ein bisschen im Meer rum und dann wird man so Findet Nemo-mäßig aus dem Meer rausgefischt und landet auf einer Mülldeponie und muss sich dann seinen Weg zum Meer zurückschlagen durch verschiedene Settings. Und man hat eben so verschiedene Oktopus-Fähigkeiten. Also man kann sich unsichtbar machen für eine kurze Zeit, man kann also so tarnen, man kann an allen möglichen Oberflächen durch diese Saugnapfarme eben entlang klettern, was auch ein großer Teil irgendwie des Gameplays ist, dass man an Hindernissen entlang klettern muss. Und man kann, wenn man unter Wasser ist, eben auch so Tintenspuren schießen, indem man dann eben getarnt sich fortbewegen kann. Und das Gameplay ist sozusagen, dass man eine Mischung aus Plattformer und so einem Schleichspiel hat, wo man sich eben immer fortbewegen muss, um näher zum Meer zu kommen, sozusagen. Genau. Und das ist eine sehr lustige Welt irgendwie. Also, ja, verrate, ja. Es ist, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie viel ich verrate. Oder ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel der Trailer verraten hat. Aber man sieht auf dem.
Ich finde es eine gute Beschreibung. Also vielleicht Spoiler nicht zu viel. Vielleicht will man sich noch überraschen lassen.
Ja, also man sieht auf alle Fälle in der Firma, also ja, in diesen Fabriken und so, man sieht immer wieder im Hintergrund irgendwelche menschlich aussehenden oder irgendwelche in so Anzügen menschlich aussehende Figuren rumlaufen, aber man puzzelt sich sozusagen im Hintergrund auch noch ein bisschen zurecht, was ist eigentlich in dieser Welt gerade so los.
Ja, das war schön.
Und es gibt so 20, ich glaube so 20 versteckte Artefakte, die man noch finden kann, das immer so Poster oder Zeitungsartikel oder sowas sind, die kann man eben finden und dann lesen und da kriegt man ein bisschen mehr Hintergrund und die sind alle sehr, sehr witzig geschrieben. Die haben einen sehr großen Humoranteil.
Mhm.
Ich habe auch wirklich, ich bin normalerweise nicht so ein Completionist, aber da hab ich wirklich alle 20 finden wollen und gefunden.
Sehr gut. Klingt super.
Ja, wirklich sehr schön. Ich schließe da mal dran mit an, weil ich habe ein Sci-Fi-Buch mitgebracht. Ich bin ja der Sci-Fi-Mann hier, wie ich jetzt gelernt habe. Habe ich jetzt neulich erst gelesen von Adrian Tchaikovsky, ein Autor, der sehr viele, also wirklich extrem viele Science-Fiction-Bücher geschrieben hat, in dem es oft darum geht, dass es gar nicht um die Technologie geht, sondern um so Evolution. Deswegen passt das vielleicht auch ganz gut zu dem Spiel. Es geht immer so um Evolution und Spezies und wie verschiedene Tiere agieren würden, wenn die auf einmal intelligent werden. Also das ist eine seiner Geschichten, Children of Time, geht zum Beispiel darum, dass auf einmal Spinnen auf einem Planeten so menschliche Intelligenz bekommen und da so eine Zivilisation aufbauen. Und im zweiten Teil deswegen geht es dann um Oktopoden, die auch quasi menschliche Intelligenz bekommen und wie die dann eine Zivilisation bauen. Aber ich will über ein anderes Buch reden, das gar nichts mit der Reihe zu tun hat, nämlich Alien Clay. Das hat, ist glaube ich vor ein paar Jahren rausgekommen, da geht es darum, dass ein Wissenschaftler, auch ein Xenobiologist, quasi wie so eine Art Gulag auf einem anderen Planeten verschickt wird, weil quasi die gesamte Welt, in der wir uns befinden, von so einer orthodoxen Regierung bestimmt wird, die quasi ein gewisses wissenschaftliche Orthodoxie vertritt. Und es geht darum, dass auf diesem Planeten das erste Mal tatsächlich also fremdes Leben gefunden wird, also so Tiere und Pflanzen, und sie jetzt herausfinden wollen, wie das funktioniert, aber da so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, weil sie immer so von dieser Erdbiologie ausgeben. Ne? Es gibt verschiedene Spezies und die entwickeln sich evolutionär und da kommen sie einfach nicht drauf, wie das auf diesem Planeten funktioniert, weil das halt, Überraschung, Überraschung, ein bisschen anders funktioniert dort. Will ich gar nicht so viel spoilern, aber das ist ein sehr schönes Buch, weil es immer aus dieser Perspektive dieses einen Forschers geht, der gleichzeitig quasi so Gefangener ist und so wirklich in diesem Straflager harte Arbeit verrichten muss, aber gleichzeitig natürlich auch selber herausfinden will, wie dieser Planet funktioniert und sie natürlich an die Grenzen dieser Orthodoxie stoßen. Und das fand ich ein sehr schönes Buch, weil es auch so ein bisschen reflektiert auf das, was gerade wirklich passiert mit Wissenschaft, die immer weiter von ideologischen Regeln eingeschränkt wird und wo man gar nicht mehr so diese Wissenschaftsfreiheit hat, die man vielleicht früher hatte. Und ich glaube, das ist für Tschaikowski so die Reflexion darauf quasi in seiner Alien-Welt. Und ich finde halt immer, Tschaikowski ist immer schön zu lesen, weil es da weniger um Raumschiffe, um Laser und irgendwelche Technologie geht auch, aber vielmehr darum, was passiert, wenn wir verschiedene Spezies oder verschiedene Traits einfach mal 2000 Jahre brüten lassen und schauen, was dabei rauskommt. Und man merkt halt, dass er selber eigentlich studierter Zoologe ist und das ganz viel in seine Bücher mit reinbringt. Und das hat mir schön gefallen. Das ist auch erstmal Standalone. Also da gibt es jetzt keine große Reihe, die man zu lesen
muss. Man muss nicht gleich 10 Bücher lesen.
Genau. Also bei ihm ist es immer so, er entscheidet sich immer quasi erst hinterher, ob er daraus eine Reihe macht. Aber jetzt ist es erstmal Standalone und finde ich, kann man schön weglesen. Dann komm, bist du dran, Becky, genau.
Ja. Ich möchte erstmal, will ich, dass ihr stolz auf mich seid, dass ich es geschafft habe.
Ich bin stolz auf dich.
Bis jetzt in dieser Episode noch nicht über Heated Rivalry zu sprechen, denn das ist ja meine aktuelle absolute Obsession und da komme ich auch gleich beim Fremdpodcasten nochmal zu. Aber ich muss ein bisschen ausholen für meinen Kulturpick und deshalb erwähne ich schon mal, dass Heated Rivalry ja eine Serie ist, über die gerade sehr viel gesprochen wird, die ich geguckt habe, 1, 2, 3, 4, 5 Mal und viele andere Leute auch. Und die beruht auf Büchern von der Autorin Rachel Reed. Und Rachel Reed hat sozusagen eine Serie von Büchern über queere Eishockeyspieler geschrieben, zu denen auch das Heated Rivalry Buch gehört, auf dem die Serie basiert. Und wenn man Lust hat, sich mal in die Welt der queeren Eishockeyspieler auf Romanebene zu begeben, aber sich noch nicht spoilern will für die nächsten Staffeln von Heated Rivalry und deshalb lieber nichts aus der Serie sozusagen lesen will, dann hat Rachel Reed vorgesorgt. Sie hat nämlich auch 2 Standalone-Romane geschrieben, die auch über queere Eishockeyspieler sind, aber eben nichts mit den anderen Büchern zu
glaubst
tun
haben. Glaubst du, sie hat das deswegen gemacht, damit sie weiterhin Bücher verkaufen kann, auch wenn die Leute sich nicht spoilern lassen wollen?
Nee, glaube ich nicht, weil es kaufen ja auch, also die Fans kaufen auch, okay, alle die Bücher aus der Reihe. Aber wenn man jetzt mal mit so einem Standalone-Ding einsteigen will, dann würde ich sagen, mein Lieblingsbuch von all diesen Büchern, die ich jetzt gelesen habe von ihr, ist The Shots You Take. Das ist auch eins ihrer neuesten Bücher. Und das ist vielleicht auch das Erwachsenste von diesen Büchern. Da geht es sozusagen um 2 Männer, die früher als junge Erwachsene gemeinsam Eishockey gespielt haben, was miteinander hatten, aber das nie als We are a thing definiert haben. Und als der eine dann irgendwann zum anderen gesagt hat, dass er in ihn verliebt ist, hat der andere richtig scheiße reagiert und meinte, sowas sind wir doch nicht. Mhm. Und ja, dann haben sich die Leben der beiden auseinanderentwickelt. Beide sind zwar Profi-Eishockeyspieler geworden, aber mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Und wir steigen jetzt ein in das Buch, als sie, ich sage jetzt mal, Mitte 40 sind. Und der Vater des einen stirbt und der andere kommt vorbei zur Beerdigung. Und sie sehen sich das erste Mal seit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren überhaupt wieder. Genau, es geht quasi ein bisschen darum, ob man das aufarbeiten kann zusammen, was damals passiert ist und wie viel Wut da erlaubt und erwünscht ist. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ist natürlich auch ein bisschen spicy, wie diese Bücher es alle sind, aber nicht so wie die anderen, dass das so im Mittelpunkt steht. Es wird hier ein bisschen charmanter eingebunden, würde ich sagen. Kann man auch gut als Hörbuch hören, ist nämlich eins der Bücher der Reihe, wo sie schon den guten Hörbuchsprecher haben.
Kann ich bestätigen.
Die ersten Bücher der Reihe haben nämlich einen richtig schlimmen Hörbuchsprecher.
Kann ich bestätigen. Sehr gut.
The Shots You Take von Rachel Reed.
So, und dann darf jetzt noch mal Erik ran.
Ja, ich habe noch einen Serienpick mitgebracht, der jetzt ja auch endlich auf Disney Plus gestartet ist, nachdem er ja in den USA schon viel früher gestartet ist, weil es gibt ja jetzt wieder weiter neue Scrubs-Folgen, mhm. was mich sehr freut und die ich auch sehr gut fand irgendwie. Und ja, auch viele der Probleme aus März der Staffel 9, die es nie gegeben hat, weil sie irgendwie eine bessere Mischung finden. Also zum einen haben wir klar das alte Trio haben wir noch zusammen. Wir haben JD, wir haben Elliot und wir haben Turk in großen, wichtigen Rollen sozusagen, in tragenden Rollen. Und sie bringen halt neue Interns rein, die quasi am Sacred Heart, am Ausbildungskrankenhaus lernen, die ich auch alle sympathisch finde. Also das war für mich auch so ein bisschen eines der Probleme, die Staffel 9 hatte, dass die Interns da alle irgendwie so ätzend waren und nicht wirklich sympathisch. Aber hier wachsen mir die neuen Interns auch sehr schnell ans Herz. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, irgendwie, dass wenn die Serie weitergeht, eine zweite Staffel ist ja auch schon bestätigt worden, soweit ich das richtig verstanden habe, im SJ Weekly Podcast, dass sie das dann wirklich so schreiben können, dass die alte Garde so nach und nach immer mehr sozusagen mehr in den Hintergrund tritt und wir vielleicht mehr bei den neuen Interns, die als Hauptfiguren bekommen. Das würde ich hoffen und ich glaube auch, das Team um Bill Lawrence ist da gut dabei, das zu schreiben. Man hat auch gemerkt irgendwie, dass er in den Jahren sein Schreiben schon noch mal sehr refined hat, würde ich sagen, mit Ted Lasso, mit Shrinking, mit allen möglichen Serien, die er ja noch zwischenzeitlich produziert hat. Deshalb, also Dr. Cox taucht auch wieder auf und man merkt aber auch, dass sie diese Dynamik und diese Mentor-Schüler-Geschichte zwischen ihm und JD, dass er das auch nochmal sozusagen, dem nochmal eine Evolution gegeben hat, dass es eben nicht nur so der zynische Meister und der glänzend augige Schüler ist, sondern dass das alles ein bisschen mehr nicht mehr so stereotypisch ist, sondern mehr abgerundet wirkt und erwachsener wirkt. Das finde ich sehr schön.
Ja, haben wir auch schon geguckt. Wir haben beide so, ich glaube schon nach zwei Episoden oder so, haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, fühlt sich an wie damals in a good way. So, also es war echt, also wie du, gefiel mir auch die 9. Staffel eher nicht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das jetzt so gut geworden ist.
Ja. Ich hab das immer so ein bisschen parallel mit The Pitt geguckt. Mhm. Und ich finde witzigerweise, dass die beiden Serien so ein bisschen Yin und Yang voneinander sind. Also The Pitt ist halt sehr viel akkurates Krankenhaus dargestellt ist mit ein paar eingesprenkelten, lustigen Szenen. Zum Beispiel, was mit Whittaker in der ersten Staffel mit den Scrubs passiert. Lustigerweise auch mit den Scrubs wirklich. Und bei Scrubs ist es eben umgedreht. Da ist halt das Lustige und die Comedy im Vordergrund mit eingesprenkelt akkuraten Krankenhausleben.
Hm. Ich finde, da sollte es auch ein Crossover geben.
Gucken wir mal. Sehr schön.
So, Becky, ich habe gehört, du machst was mit Heated Rivalry.
Ich mache was mit Heated Rivalry.
Hättest du da nicht einen einfachen Namen für die Serie, die, über die du obsessierst, raussuchen können?
Nein. Also, es begab sich
zu jener Zeit.
Zu einer Zeit, als ich die Serie das erste Mal geguckt habe, zusammen mit Christopher, und viele Leute, die wir kannten, sie vorher schon mehrfach gesehen hatten und man sich immer noch fragte, wieso guckt man denn so oft hintereinander die gleiche Serie, gerade wenn man sie beendet hat. Naja, wir haben die Serie beendet und 3 Tage später habe ich sie nochmal geguckt und fing an, mich mit unserer Freundin Tammy quasi über nichts anderes mehr auszutauschen. Und bei einem Mittagessen am Tisch sagt Christopher zu mir, weißt du was, warum macht ihr nicht eigentlich einen minutenweise Podcast über die Serie?
Ich habe das nicht ernst gemeint.
Dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich Tammy geschrieben und 10 Minuten später war klar, wir machen jetzt einen minutenweise Podcast über diese Serie. Und haben uns noch Nele mit an Bord geholt. Also es ist eine alte Friff-Reunion. Wir sind quasi 3 alte Friff-Kolleginnen. Und machen jetzt den Podcast Meet Us at the Cottage. Alle 3 Tage erscheint eine neue Episode, in der wir genau 1 Minute der Serie Heated Rivalry besprechen. Die Episoden können irgendwas zwischen 8 und 40 Minuten lang sein, würde ich sagen, je nachdem, wie viel so passiert in der Minute. Und genau, die ersten 3 Episoden sind draußen. Es läuft ganz gut. Wir haben richtig viel gutes Feedback gekriegt. Wir haben schon super coole Gäste eingesackt für die erste Staffel. Also sowohl hier aus der Bubble, die ihr auch aus diesem Podcast kennt, aber auch darüber hinaus. Ich würde fast sagen, prominente GästInnen haben wir schon eingesammelt, die im Laufe der Staffel dazukommen werden. Genau, es wird 290 Episoden geben, um die erste Staffel zu besprechen, denn so viele Minuten hat die Serie. Und ich freue mich, wenn ihr da am Start seid. Oder wenn ihr unwahrscheinlicherweise nicht die Serie gucken wollt oder nicht so obsessive damit seid wie ich, erzählt es euren Freunden, die obsessive sind mit der Serie, dass es diesen Podcast gibt. Weil eigentlich habe ich ja sowas gesucht und wollte es gar nicht selber machen, sondern hätte es gern gehört. Und es hat niemand gemacht. Und jetzt mache ich es halt selber und deshalb erzählt gern anderen Leuten, die sowas hören wollen, dass es das gibt. Das würde mich sehr freuen. Meet Us at the Cottage findet ihr in den Shownotes und auf unserem Instagram-Account machen wir auch immer Reels zu Kleinigkeiten, die wir in den einzelnen Minuten aufgespürt haben. Da könnt ihr auch vorbeischauen.
Wunderbar.
Lasst ihr da, Achtung, Bingo-Karten, auch manchmal so das Buchwissen andeuten?
Oh ja, es gibt eine extra Kategorie Buchwissen. Wobei wir schon den Wert darauf legen, dass Serien-Ilja und Buch-Ilja sind nicht die gleiche Person. Also wir sagen dann schon oft, aus dem Buch wissen wir theoretisch XY, aber Jacob Tierney, der Serienschöpfer, hat sich vielleicht auch bewusst entschieden, das hier anders oder nicht so zu erzählen.
Und, ich kann mal rausschneiden, wenn es zu viel Spoiler ist, aber Mr. Buchwissen wird ja auch ein Gast sein.
Mr. Buchwissen?
Adam.
Ach so, stimmt. Ja, Mr. Buchwissen wird einer der ersten Gäste sein.
Also Spiritus Rector dieses Wortes.
Genau.
Und jetzt, glaube ich, hast du, Erik, die Podcast-Grüße mitgebracht für dieses Mal.
Ja, ich habe Podcast-Grüße mit. Ein Podcast, den ich im Podcast von der lieben Leni das erste Mal gehört habe und direkt abonniert habe und sehr gut finde, nämlich All Glitches Welcome. Das ist ein Podcast von Casey und Bommel und es geht um Teilhabe und Inklusion, denn Casey ist blind und sie besprechen viele sozusagen Teilhabethemen, Barrierefreiheitsthemen, kritisieren Gesetze, die da gerade auf dem Weg sind oder Vorhaben, besprechen da viele Themen, haben eine Folge zum Beispiel zu Ableismus gemacht, haben eine Folge zu Autismus gemacht, zu ADHS kamen ganz viele verschiedene Themen, die immer wieder hochkommen. Ich denke mal, sie werden auch zu dieser Jan Böhmermann-Geschichte wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge drüber reden. Da haben sie, hat Casey auch vor kurzem schon auf Blue Sky noch was dazu geschrieben. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die Aufnahme davor war oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch kommt. Genau. Casey hat zum Beispiel zuletzt berichtet, wie es denn ist, als blinde Person auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Das Schöne, und hat so gesagt, dass, was so die schönen Seiten sind, zum Beispiel, dass man sich eben um nichts kümmern muss, sondern dass das alles so ein bisschen vorgefertigt ist und man sich ja sozusagen nur überlegen muss, welche Aktivität will ich denn gerne machen. Aber auch so ein paar negative Seiten aufgezeigt, weil Casey ist auch, möchte sich gern vegan ernähren und hat dann so ein bisschen manche Auswahlen in den Restaurants kritisiert oder so. Oder gerade das Essen in den Luxusrestaurants wohl nicht so toll gewesen sein soll von der Seite.
Sehr spannend.
Ja.
All Glitches Welcome heißt der Podcast, ne?
Genau,
All Glitches Welcome. Sehr hübsches Cover, finde ich, habe ich mir gerade angeguckt. Extrem hübsch.
Hervorragend. Dann sind wir für diese Folge durch. Die allernächste Folge wird dann schon
unsere
100. Episode sein.
Genau, wir machen eine kleine Sommerpause und die Episode erscheint dann zu unserem Geburtstag im Juli.
Als hätten wir es geplant.
Wir haben halt Erik. Erik ist unser Planer.
Ja.
Genau, das heißt, jetzt ein, zwei Monate Kultpestpause, dann kommt unsere 100. Ausgabe als Real Life vom Podstock. Könnt ihr euch also, wenn ihr wollt, dann auch mit Video anschauen. Genau, das heißt, da hören wir uns wieder und dann danach geht's weiter mit ganz normalen Serien- und Filmbesprechungen. Dann sind wir in den Dreistelligen angekommen.
Genau, Folge 101 machen wir. Nicht über die 101 Dalmatiner. Es sei denn, bis dahin kommt ein neuer Film daraus.
Die neue Cruella kommt, wird aber erst gedreht.
Ah, okay.
Und auch nicht über Crime 101. Darüber könnt ihr bei den Sneakpoddies hören vor ein paar Wochen.
Die Sneakpoddies.
Sehr schön.
Gut.
Na dann?
Dann sag ich Ugo Arrivederci.
Oh Gott. Oh nein. Ja, ich sag Tschüss. Ich habe alles heute schon bei der Begrüßung verschossen.
Ja, ich sag auch Tschüss. Ich habe keine lustige Verabschiedungsformel.
Bis bald.
Bis bald. Sekunde, ich muss eben kurz auch das. Nee, das ist das Soundboard, ne? Ja. Ach, upsi.
Schade, ich habe aus Versehen die Fanfare angemacht.
Scherzanruf.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Hallo Leute.
Hallo.
Oh, wir kommen gerade aus der ersten Staffel The Pit.
Wir haben gerade noch das Staffelfinale geguckt.
Ja, das ist hart.
Ja.
Wir mussten vor 3 Tagen abends, wir konnten einfach nie, es war schon Mitternacht und es waren noch 2 Folgen, aber wir konnten nicht mehr weiter gucken und dann waren jetzt jeden Abend irgendwas los und deshalb konnten wir erst heute die letzten beiden Folgen gucken. Das waren schlimme 3 Tage.
Ja. Du hast schon beide Staffeln geschaut, ne?
Ja.
Also bin ich gespannt jetzt. Da haben wir noch die zweite vor uns.
Christopher ist jetzt voll im The Pit Insta- und TikTok-Game.
I have the Pit Fever.
Christopher ist auch Nightshift-Truther.
Nicht Truther. Aber ich bin wie viele dafür, dass es mal eine Nightshift-Staffel geben soll mit Jack Abbott.
Jack Abbott.
The Right Hand Man. Hast du das Reel gesehen, was ich gepostet habe, Erik? Wo sie das.
Der ist doch nicht auf Instagram.
Ach so.
Ich bin ja nicht auf Instagram.
Wo sie auf das Hercules Mulligan-Lied von Hamilton.
Jack nee. Abbott gesungen haben. Jack,
also das drunter gelegt haben, das Video. We need a right hand man on the inside.
Jack Abbott.
Jack Abbott.
Ja, aber es wird eigentlich nicht zu viel gespoilt, zu sagen, dass es auch in der zweiten Staffel wieder Gründe gibt, warum sie die Story in die beginnende Nachtschicht reinziehen.
Ja.
Ja, sehr
was
gut.
Was für mich nochmal den Eindruck verdeutlicht, dass sie da irgendwas planen. Schon im Hintergrund planen, ja, weil sie gut. Da auch, weil sie da auch, also sie hätten ja einfach dieselben Schauspieler nehmen können, die sie schon in der ersten Staffel hatten, aber sie haben den Cast nochmal für die Nachtschicht-Pieps, die dazukommen, vergrößert.
Mhm. Ich finde ja auch den, der Nightshift Attending, der so gechillt ist.
Ach, Chan? Heißt er Chan?
Ich glaube. Dr. Chan? Der mit dem Kaffee am Anfang.
Du hörst es schon klappern, Erik. Wir haben heute ein sehr gutes Getränk der Episode.
Wir haben ein Spaßgetränk.
Ja.
Warte.
Mal sehen, was davon rausgefiltert wird.
Irgendwas mit Eis.
Mhm. Ja.
Das hat uns Tammy mitgebracht, die war Grüße. Diese Woche zum Coworken bei uns und hat gesagt,
lass mich raten, irgendwas mit Matcha-Eis und
nein.
Was Süßem noch drin.
Ja. Süß ja, Matcha nicht, aber es ist ein Sommer-Hit-Spaßgetränk von den Socials, sage ich mal so. Es ist auf Eiswürfel erst Kokosdrink, Kokosdrink.
Kokosmilch,
was soll ich denn nicht Kokosmilch, Kokosdrink.
Okay.
Also das, was in so einer Milchpackung ist. Und da
das heißt, drauf. Das darf ja nicht Milch heißen, weil es keine Milch ist.
Also es gibt Kokosmilch. Aber das, was in der Milchpackung kommt, das ist Kokosdrink.
Das ist Kokosdrink. Kokosdrink. Und da drauf Drachenfruchtsaft.
Oha.
Ja. Und das macht dann so, es wird ganz pink, macht so pinke Wölkchen im Getränk, wenn man die Eiswürfel vorher ein bisschen im Kokosdrink lässt, damit wir so einen Temperaturunterschied haben.
Ich sag mal so, es sieht wirklich aus, als hätte dort ein Drache seinen Saft drin entleert.
Oh, Christopher.
Ja, stimmt's oder stimmt's nicht?
Ich mach mal hier ein Foto für die Lounge.
Ja, jetzt
also
ist schon
durchgemixt. Wenn ihr in der Lounge seid, Leute, dann kriegt ihr...
Also das
ihr
ist hier der Drachensaft homogenisiert und pasteurisiert.
Mhm. Drachensaft.
Ja, das ist hier für diese Hörspiele, die Becky immer nachts hört mit India und Shane.
Davon erzähle ich nachher noch.
Achso, von dem Hörspiel ist das nun.
Ich habe aber einen Kulturpick.
Ein Kulturpick?
Das ist eins der Bücher. Das Gute.
Ich habe was Einfacheres.
Ich habe auch ein Buch tatsächlich.
Zu trinken.
Ja.
Aber auch was ich erst vor kurzem im Podcast gehört habe, der dann auch noch, den ihr schon in den Podcast-Grüßen gehört habt, wenn ihr chronologisch hört.
Was er ja tut.
Und zwar Traubenschorle. Habe ich noch nie davon gehört davor.
Hast du noch nie Traubensaft mit Sprudel getrunken?
Nee.
Ah, witzig.
Und ja, also gestern habe ich es schon mal getrunken, aber ja. Da hatte dann die Leni auch im Discord geschrieben, so, was, in der Pfalz, da kennt das jeder irgendwie.
Das gibt man halt zu Kindern, wenn sie keinen Wein trinken dürfen. Und die anderen Erwachsenen trinken alle Wein, die Kinder kriegen dann Traubensaftschorle.
Mhm.
Kinder und alkoholkranke Priester.
Oha.
Naja, das sind so Geschichten, dass man manchmal die Bässe mit Traubensaft feiert, wenn der Priester.
Ah ja.
Das ist übrigens Fun Fact, einer der Gründe, warum die Kirche sich gegen 0,0 Promille Grenzen beim Autofahren gewehrt hat, weil dann die Priester sonntags nicht mehr von Messe zu Messe fahren dürfen.
Ach so, weil sie einen Schluck aus dem Christi Blut für euch gegeben oder zwei oder drei Schluck nehmen konnten.
Ein Schluck aus dem Christi Blut.
Ja, das ist in der katholischen Kirche. In der protestantischen ist es ja nur Wein. Da gibt es ja keine Transsubstitution.
Richtig. Aber du hast doch gerade von der katholischen Kirche gesprochen,
ich
oder
nicht? Ich weiß es nicht, ob beide oder
ob
alle.
Beide.
Vielleicht die katholische Kirche. Ja, kann schon sein.
Oh.
Ich habe ja mit Starfield angefangen. Vielleicht ist das noch was fürs Vorgeplänkel. Weil es wird garantiert kein Kulturpick werden.
Nee.
Es gab ja schon eine Diskussion, wenn in der Launch, wenn ihr im Gaming-Channel seid, dann habt ihr das vielleicht mitbekommen. Also ich wusste schon, dass das nicht geil wird, aber ich glaube, wenn ich es jetzt nicht gespielt oder nicht spielen würde, da würde ich mich immer fragen, ob ich es nicht hätte spielen sollen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal zugeschlagen. Es gab es ja auch lange nur für die Xbox und ich habe ja noch eine PlayStation. Und jetzt ist es auch für die PlayStation rausgekommen. Und es ist wirklich schade, dass das ich hatte ja vor einem Jahr oder so hatte ich ja Fallout 4 gespielt und das ist ja auch von Bethesda. Und ich hatte ja vor 1000 Jahren habe ich auch für Skyrim gespielt, ne? Und wenn man sich überlegt, dass das so das große neue Spiel von Bethesda ist, so in dem gleichen so Skyrim, Fallout und jetzt nur großes neues Franchise in die Richtung, ist das wirklich, wirklich, einfach nicht abgeliefert. Also so wirklich fast schon Arbeitsverweigerung. Weil du hast die Beats, ne? Du hast eine schöne Sci-Fi-Welt. Also ich finde die Welt echt schön, weil das ist so weder so komplett Mars-Effekt, so wirklich ganz weit weg Sci-Fi, noch ist es irgendwie sowas ganz Individualistisches, so wie, keine Ahnung, habt ihr mal Prey gespielt? Das Remake von Prey, was auf so einer Art Deko-Jugendstil-Raumstation spielt. Also es ist halt so ein Sci-Fi, wo es immer noch so Überreste vom echten Raumfahrt gibt, ne? Es hängen so Poster von so, es gibt so Leute, die dann sich noch dran erinnern an Juri Gagarin und Apollo-Programm und irgendwo ist auch in so einem Museum ist dann auch so der Kopf von dem Curiosity Rover so als Artefakt ausgestellt. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut und das hat so ein bisschen so, es bringt so ein bisschen Realismus in diese Sci-Fi-Geschichte rein. Und du gehst dann auch zur Erde und dann ist die Erde quasi so verlassen und eigentlich interessiert sich niemand mehr dafür. Aber die Geschichte ist halt wie so ein Frachtzug, ne? Du bist halt so 5 Minuten in so einer Bergmine und dann kommt jemand so, ach übrigens, ich bin hier der jetzt die Geschichte vorantreibt und du musst jetzt ganz schnell dorthin. Und dann sagen sie, nein, du darfst nicht gehen, du bist schon ganze 2 Minuten hier gewesen. Und dann sagen alle, ja und übrigens, du bist jetzt der Chosen One, herzlichen Glückwunsch. Und dann,
also wie immer bei Chosen One Geschichten.
Ja, aber es ist wirklich so unsubtil, so der erste Draft, so okay, wir schreiben mal alle Storybeats auf und dann hat man nie wieder weiter an der Geschichte gearbeitet. Und dann so, ja, und jetzt müsst ihr ganz schnell zum Mars. Und dann redest du halt mit einer Person auf dem Mars und denkst mal so, okay, also wenn ich mir das überlegt hätte, gesagt, okay, dann gibt's jetzt eine Questline auf dem Mars und du musst ein bisschen was auf dem Mars machen und dann gehst du weiter. Nee, so, okay, du redest mit dem Barkeeper quasi in der ersten Bar auf dem Mars und sagt, ja, der ist jetzt auf Patrouille auf der Venus. Okay, dann fliegst du zur Venus, denkst, okay, jetzt kann ich irgendwas auf der Venus erleben. Ja, jetzt musst du hier nur einen Satelliten, das ist wirklich am Anfang, ich spoilere jetzt nicht viel, einen Satelliten kurz was runterladen. Ah, nee, der ist jetzt auf der Erde. Okay, dann musst du zur Erde. Und dann ist der geil, Erde. Und dann so, ja, nee, das ist eine Raumstation, die um den Mond kreist. Und dann bist du wieder auf so einer useligen Raumstation. Also so, mach doch mal was damit. Vielleicht kommt das noch. Also Max Snyder hat auch gesagt, das ist so ein bisschen das Schöne an dem Spiel ist, dass man halt immer was entdecken kann. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Walls in Fallout, dass du halt so durch die Gegend läufst und immer mal so Geheimnis entdeckst. Aber ich hatte das Gefühl, die Geschichte will mich so durchhetzen, sagt, jetzt mach das, mach das, mach das und mir gar nicht so wirklich die Gelegenheit gibt, wirklich die Welt zu erkunden. Und ich glaube, und Ralf Stockmann, bitte weghören, falls du zuhörst, ich glaube, ich muss das wieder mit Gesamtlösung spielen. Ich habe das Gefühl, ich mache da was falsch. Also ich habe ja auch Fallout 4 mit Gesamtlösung gespielt und ich glaube, ich muss das jetzt auch mit Gesamtlösung spielen.
Ralf, du darfst jetzt wieder hinhören.
Ist das auch so ein Spiel wie, dass du schon so, ich sag mal, Gebiete hast, wo du denkst, okay, jetzt darf ich mal ein bisschen offene Erkundung machen. Und dann, das hasse ich ja immer bei solchen Spielen, dann, wenn du in die falsche Richtung läufst oder ja, in das falsche Gebiet kommst, dann pusht dich das auf einmal in eine Cutscene rein und das Open Exploration ist vorbei, obwohl du eigentlich noch Sachen in der Welt dir angucken wolltest. Passiert da sowas auch?
Nee, eher weniger. Es ist eher so, und das habe ich jetzt auch schon vorher gehört, dass das Problem ist, dass es ganz, ganz viele Planeten gibt, aber auf jedem Planeten gibt es halt nur so eine Sache, die du machen kannst. Also anstatt, dass man sich ein bisschen so, dass man sagt, okay, wir haben so 5 Planeten, aber dafür haben die Planeten halt mehrere Biome und du kannst halt die passieren, hängen mehr miteinander zusammen, ist das so ein bisschen so, jeder Planet hat genau einen Dungeon, was du machen kannst und dann ist auch nichts mehr auf diesem Planeten zu finden. Und jetzt, also ich war jetzt irgendwie auf dem, also dann bist du quasi an dieser Raumstation am Mond und dann gibt es so eine Dialogoption, ach, ich würde so gerne einmal auf den Mond laufen. Dann sagt dir auch deine Begleiterin so, ja, also ich würde dich jetzt nicht aufhalten. Und dann machst du das und dann denkst du, okay, jetzt gibt es hier nochmal so eine Sidequest, die jetzt getriggert wird, wenn du jetzt auf dem Mond landest. Aber nee, du läufst auf dem Mond rum und da gibt es halt so ein motiviertes, unmotiviertes Camp oder sitzen halt so ein paar Leute rum, aber du startet kein, es gibt keine Quest oder so.
Aber hey, du bist auf den Mond gelaufen.
Aber hey, ich bin auf den Mond gelaufen. Und dann sieht das Spiel auch noch nicht mal so geil aus, wie man sich hätte vorstellen können, dass das neue Bethesda-Roleplaying-Spiel, und ich habe es auch, normalerweise mache ich immer Performance für die Framerate, ich habe es auch auf Performance mehr, auf Visual-Modus mir angeschaut, ich fand es jetzt auch nicht so geil, also es wirkt halt so ein bisschen, als wäre das so um die gleiche Zeit wie Fallout 4 rausgekommen und das ist jetzt schon 11 Jahre alt. Also, weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich weiterspielen, aber ich werde wahrscheinlich auch sehr frustriert sein. Wie immer.
Wie immer.
Wie immer bei solchen Spielen, ne, wo du schon weißt, ne, ich, auch jedes Mal, wenn ich das neue Assassin's Creed spiele, denke ich mir, so Fell for it Award, also Fell for it again Award, so, warum mache ich das eigentlich? Aber dann bei jedem neuen Assassin's Creed Spiel denke ich mir, es ist aber schon das neue Assassin's Creed und eigentlich hast du das ja mal geil gefunden. Und so ging es mir jetzt damit auch. Das so, warum mache ich das eigentlich? Und dann machen wir es trotzdem.
Aber ein paar.
Hast du das, was jetzt geremaked wird?
Wie bitte?
Auch hast du das, was jetzt geremaked wird, auch gespielt?
Du meinst das Black Flag?
Ja.
Nein, aber da ist auch wieder der Moment, wo ich komme, also ich weiß, das ist eigentlich Ubisoft und ich weiß, dass Assassin's Creed jetzt schon lange nicht mehr geil ist, aber eigentlich ist es Assassin's Creed und eigentlich fand ich Assassin's Creed mal geil. Und jetzt soll das ja auch besser sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das in den nächsten Monaten mal auch in die Hand nehme, ja. Aber bisher habe ich es noch nicht gemacht.
Alright.
Aber wir haben so viel Bob's Burgers in letzter Zeit im, im TikTok-Feed. Ja.
Ach, das muss ich auch nochmal weiterschauen. Aber ich dachte erst, jetzt wäre ich für McConaughey. Alright.
Ach so, ich dachte an.
Nee, das bei Linda Belcher ist das. Alright.
Ach ja, stimmt, so macht sie das.
Alright.
Ihr habt recht. Ich hab quasi Linda Belcher und Matthew McConaughey durcheinander gebracht.
Ne? Linda McConaughey.
Kommt, das finde sie gut.
Kann man da einen Shipping-Namen draus machen? Aus McConaughey und Belcher.
McBelcherhew.
Belchonnehew.
Aber er müsste dann so ein Burgername sein, der Mac and Cheese Connehy comes with Mac and Cheese.
Oh Gott.
Kennt ihr den Child Molester? Comes with a lolly? Who ordered that? Oh, he looks really like a Child Molester. Eugene, you take it out. I don't want to get molested.
Ja, das ist in der ersten Folge.
Ist das die erste Folge?
Ja.
Ach, krass.
Und ich glaube, das ist eine Hommage an den Piloten, der noch viel düsterer und abgefuckter war.
Ja, stimmt. Wir hatten noch mal auch eine Szene aus dem Piloten gesehen, wo das so ganz handgemalt war und so. Gut.
Da ja heute die Podcast-Grüße schon anderweitig vergeben sind, möchte ich in honor of Outtake-Hörer des Jahres Stefan noch einen kleinen Mini-Kultur-Pick sozusagen für die Outtakes rauslassen und euch sagen, ihr müsst alle das Esel und Teddy Musical euch anhören oder
ich glaub,
vielleicht
das
sogar
kann
angucken.
Funktionieren.
Auch wenn wir gar nicht singen können.
Sprechakt-Theorie.
Ja, ich packe euch das auf jeden Fall in die Shownotes. Sowohl den Link zum Video als auch zum Audio.
Das schon da? Nee,
also,
oder?
Ist das Video noch gar nicht da? Dann packe ich euch nur den Audio-Link in die
Shownotes.
Ich glaube,
es ist nur die Audio-Folge bisher da.
Okay,
ich gucke gleich noch mal rein in den.
Auf jeden Fall habt ihr Möglichkeiten, das nachträglich zu konsumieren und ihr solltet es tun.
Ja,
es ist wirklich das absolute Highlight des Podstocks gewesen dieses Jahr.
Nee, von diesem Jahr ist noch nichts. Nur das aktuellste Video ist, glaube ich, ist nicht das aktuellste. Das ist das erste, was es mir angezeigt hat. 2025, bitte schneiden. Das war ja das. Das ist die erste unter die Sache, die, ich sag mal, nicht so funktioniert hat, wie sie es vielleicht gedacht haben. Aber dieses Jahr war es dafür umso toller.
Das gehört ja bei Esel und Teddy dazu. Trial and Error.
Mhm. Das könnte auch ein Künstlername sein. Ich bin Trial, du bist Error.
Nee, Moment. Ich bin Trial, du bist Error.
Oder eher so ein Name für so ein Team Rocket.
Wenn man nochmal Cinematic Smash Team Tournament machen würde. Trial and Error.